Guten Morgen zusammen. Ich freue mich voll, euch zu sehen. Schön, dass ihr hier seid. Ich habe gerade gedacht, hätte ich gewusst, dass, wie heißt die nochmal, Amy oder so, die das Bild vom Adler gerade hatte? Marie, dass Marie diese Woche dieses fulminante, wirklich besondere Erlebnis hatte und ihren krassen Mut bewiesen hat, dann hätte ich das Bild vielleicht zu Beginn genommen. So aber habe ich ein anderes Bild zu Beginn genommen, weil in dieser Woche hatte noch jemand ein Erlebnis, was er wahrscheinlich nie mehr vergisst. Ich weiß nicht, wie viele von euch Montagnacht durchgehalten haben. Ne? Genau, okay. Brauche ich gar nicht viel sagen. Also ich fand es krass, dass Jonathan Tah zu diesem Elfmeterpunkt gegangen ist und Verantwortung übernommen hat. Also wirklich Respekt. Und ich habe gedacht, okay, also um so einen Mut zu haben, in so einer Situation, ja, wo die ganze Welt auf ihn blickt und unsere Nation unser Glück von ihm abhängig macht, dahin zu gehen, dafür braucht man echt ein solides Fundament. Und ich glaube, je solider ein Fundament, je stärker der Halt im Leben, desto widerstandsfähiger und desto mutiger und desto kraftvoller sind Menschen im Leben. Und in den ersten Tagen jetzt in der Woche gab es ja richtig viel Lob. Mittlerweile ist die Diskussion ja schon wieder abgeebbt durch den Bundestrainer, ja. Aber am Anfang der Woche wurde noch richtig viel über Jonathan Tah gesprochen. Er hat richtig viel Lob, richtig viel Respekt, Dank gezollt bekommen. Mal ganz unabhängig davon, ob das nur geklappt hat oder nicht, ja. Aber ich fand erstaunlich, wie viele Menschen ihm Respekt gezollt haben. Und auf der anderen Seite gab es die Menschen, die ihn echt richtig mies beschimpft haben. Also das geht gar nicht, okay? Unfaire Kritik war das. Das war überhaupt nicht sachlich, das war einfach nur gemein. Und auch wenn wir im Leben nicht auf so einer krassen Bühne stehen und auch wenn wir nicht solche Personen der Öffentlichkeit sind, dann haben wir doch immer wieder auch mal mit Widerständen im Leben zu kämpfen, oder? Also, dass wir Krisen haben, Herausforderungen haben, dass Dinge irgendwie uns irgendwie größer erscheinen als unsere Kraft. Und die Frage ist, wie stabilisieren wir unser Fundament? Und als Christ behaupte ich ja, das Fundament, auf dem wir wirklich am besten stehen, ist die Beziehung zu Jesus Christus. Dieses Fundament ist sowas von tragfähig. Mit Gott können wir über Mauern springen, ja? Dieses Fundament, Jesus Christus, das trägt uns durch, bei Erfolg und bei Misserfolg. Und dann können wir das aushalten und müssen nicht daran zerbrechen, wenn Menschen oder auch wenn Situationen über uns hereinbrechen. Ich finde, ein wirklich spannendes Vorbild, ein spannendes Beispiel aus der Bibel ist diesbezüglich Mose. Der Mose, der hat das auch erlebt, dass Leute ihm richtig viel Lob und Respekt gezollt haben. Also ich meine, krass, ja, ein ganzes Volk aus der Sklaverei zu führen. Sehr mutig. Und er hat es auch erlebt, dass eine ganze Nation über ihn gemeckert und geschimpft hat. Auch irgendwie unfair. Er hat es erlebt. Und ich habe mich gefragt, also wie hat dieser Mann das ausgehalten? Der hat nicht das Handtuch geschmissen, der war manchmal kurz davor. Aber was hat ihn dazu bewogen, standhaft zu bleiben, weiterzumachen? Was hat ihm derart Resilienz gegeben? Und ich glaube, wenn Menschen sowas aushalten und durchleben, sind das immer verschiedene Aspekte. Ich will aber mal sagen, ich glaube, ein Schlüssel ist seine Gottesfreundschaft. Seine Freundschaft zu Gott, diese Beziehung, die hat ihn richtig krisenfest, die hat ihn richtig mutig gemacht. Und deshalb schauen wir uns heute die Gottesfreundschaft mal näher an. Und ich hoffe, ihr seid bereit und geht mit. Gottesfreundschaft. Ich muss das noch rausfinden, in welche Richtung das geht. Genau, Gottesfreundschaft. Wenn wir mal überlegen, okay, in der Bibel werden ja mehrere Personen Freunde von Gott genannt. Da ist zum Beispiel der Abraham oder auch halt der Mose natürlich. Und auch Jesus sagt ja seinen Nachfolgern, seinen Jüngern, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Und daran sieht man schon mal, okay, das ist keine Freundschaft, die ganz genau auf Augenhöhe ist, weil es ist und bleibt so, Gott ist Gott und wir sind seine Geschöpfe. Und das Spannende ist, obwohl das nicht ganz auf Augenhöhe ist, ist trotzdem eine ehrliche und eine echte Freundschaft möglich. Kein Fake, sondern richtig echt. Und Mose durfte das erleben. Und der Mose hatte ein Zelt. Und ihr habt eben schon richtig gesehen, ich habe heute auch ein Zelt mitgebracht. Das war ja so, dass der Mose das Volk Israel aus Ägypten geführt hat, aus der Sklaverei. Und dann sind die mit Sack und Pack durch die Wüste gezogen. Ja, die mussten immer wieder ihre Sachen zusammenpacken und sind durch die Wüste marschiert. Dann gab es Lagerplätze und die haben alles aufgebaut. Und da war ein Zelt bei, das war ein besonderes Zelt. Und der Mose hat das Zelt der Begegnung genannt. Und das lesen wir jetzt mal. Das steht nämlich in 2. Mose 33. Da steht, jedes Mal, wenn die Israeliten ihr Lager aufschlugen, errichtete Mose in einiger Entfernung außerhalb des Lagers ein Zelt, das er Zelt der Begegnung nannte. Und jeder, der den Herrn suchte, ging zum Zelt der Begegnung außerhalb des Lagers hinaus. Immer wenn Mose zum Zelt der Begegnung hinausging, erhoben sich alle Israeliten und traten an den Eingang ihrer Zelte. Sie schauten hinter Mose her, bis er in das Zelt hineingegangen war. Sobald Mose das Zelt betreten hatte, ließ sich die Wolkensäule nieder und lagerte vor dem Eingang, während der Herr mit Mose sprach. Wenn die Israeliten sahen, dass die Wolkensäule vor dem Eingang des Zeltes der Begegnung stand, warf sich jeder am Eingang seines Zeltes zu Boden. Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit seinem Freund redet. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück, doch ein junger Mann namens Josua, ein Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nie. Ich habe den Bibeltext gelesen und ich habe mir überlegt, wie gestalte ich eigentlich manchmal so meine Begegnungen mit Gott? Die Grafiken sind nicht da. Okay. Da sind nur einfach Grafiken-Icons. Ich habe nämlich gemerkt, manchmal ist meine Begegnung mit Gott zufällig. Ja? Also ich gehe spazieren und ich sehe, wir sind jetzt ins Oberbergische gezogen, ja? Ich sehe wunderschöne Landschaft, ich sehe irgendwas, was mich in der Natur berührt und ich freue mich. Und ganz spontan sage ich Gott, boah, du bist echt ein wunderbarer Schöpfer, ich lobe dich. Ja? Wunderbar. Das ist so ein Zufall. Und dann ist es so, dass ich manchmal zu Gott gehe wie zu so einer Tanke. Mal ganz kurz im Alltag. Jesus, ich brauche jetzt nochmal Energie, ich brauche Konzentration, ich habe gleich ein Meeting, bitte hilf mir. Oder ich gehe zu Gott wie zu so einem Infopoint. Ja? Jesus, soll ich jetzt so machen oder so, so oder so? Also kannst du mir kurz sagen, bitte, wie soll ich jetzt entscheiden? Und dann ist es manchmal auch so, dass ich zu so einer Wunsch- und Meckerbox gehe. Ja? Da werfe ich kurz was rein und dann bin ich auch schon wieder weg. Und ich habe gemerkt, zum einen, also dieses Geschenk der sogenannten Stoßgebete, mal ganz kurz, egal wo ich im Alltag bin, mal ganz kurz irgendwie mit Gott zu connecten und kurz was mit ihm zu sagen, das ist total schön. Vielen Dank an die Technik. Das ist total schön. Das ist ein Riesengeschenk, dass wir in unserem Alltag mal ganz kurz zwischendurch sagen können, Jesus, bitte hilf mir. Ja, das ist super. Aber das, was wir hier im Zelt der Begegnung sehen, ist etwas ganz anderes. Also das Zelt der Begegnung ist eine echt andere Liga. Das ist eine ganz andere Qualitätsbeziehung. Und das wird hier in diesem biblischen Bericht, finde ich, sehr deutlich. Das, was der Mose da mit Gott hatte, das war voll beabsichtigte Herzensbegegnung. Da war ein Mensch bereit, Gott zu begegnen. Und bei dieser Art der Freundschaft ging es gar nicht in erster Linie darum, dass der Mose irgendwas bekam von Gott. Und ich glaube, es geht auch bei dieser Art der Beziehung gar nicht in erster Linie darum, dass ich mal schnell mein Herz bei Gott ausschütte und dann wieder verschwinde. Diese Art der Gottesfreundschaft, die ist so viel mehr. Und bei Mose, da sehen wir, ich glaube, der hatte nachher so eine Haltung, ich bin in der Gegenwart Gottes. Da darf ich sein und das genieße ich in vollen Zügen. Und das kann man daran sehen, dass hier In diesem letzten Vers, den wir eben gesehen haben, dieses Verb redete, der Herr redete mit Mose. Dieses Verb steht im Hebräischen in einer Form, die nicht so sehr die Betonung auf den Inhalt legt, sondern die mehr Betonung darauf legt, dass die beiden überhaupt im Gespräch waren. Ja? Also es ging um die Begegnung, die die beiden hatten. Darum ging es in allererster Linie. Und trotzdem dürfen wir uns natürlich fragen, was haben die denn da gemacht? Also was macht man denn, wenn man in so ein Zelt geht? Ja? Und das lesen wir nicht in diesem Bibeltext, aber ich finde es schön, die Bibel verrät uns doch einiges darüber, was die da gemacht haben. Der Mose hat ja auch einige Psalmen geschrieben und wir lesen auch sonst in den Mosebüchern einiges, was da gelaufen ist in diesen Begegnungen. Und das schauen wir uns an. Das Erste, was wir sehen, natürlich hat Mose Gott angebetet. Natürlich hat Gott Mose gelobt. Ja, er hat ihn gefeiert. Er hat ein Stück seiner Herrlichkeit gesehen, seiner Heiligkeit. Und wir haben das eben gelesen, ja, wenn die Israeliten sahen, dass Gott und Mose sich treffen, dann haben die sich sogar vor ihren Zelten auf den Boden gelegt. Also Gottes Heiligkeit, Gottes Gegenwart führt in die Anbetung. Dann haben die beiden sich richtig ehrlich gezeigt in ihrer Stärke und auch in ihrer Verletzlichkeit. Ich finde das sehr, sehr bemerkenswert, dass Gott sich auch so ehrlich zeigt, auch in seinem Frust über dieses Volk, das wieder und wieder und wieder, ja, so widerspenstig ist. Da ist Gott frustriert und das zeigt er so offen und so ehrlich. Ich glaube, die beiden haben ihre Gedanken miteinander geteilt. Gott hat ihm gesagt, das sind meine Pläne für euch, das sind gute Gedanken. Ich habe diese und diese Wege für euch vorbereitet. Er hat dem Mose Orientierung gegeben. Und der Mose, der hat Fürsprache gehalten, der ist eingetreten für sein Volk. Der hat Fürbitte getan für das Volk, für einzelne Personen, für Situationen. Er ist eingetreten als Fürbitter. Und da hat Gott ganz gut hingehört. Wisst ihr, wenn wir beten, dann hört Gott richtig gut hin. Ich glaube, die beiden haben auch versucht, einander zu verstehen. Ja? Mose hat auch schon mal nachgefragt. Die haben versucht, einander zu verstehen. Und ich glaube, es gab wahrscheinlich auch Zeiten, in denen sie miteinander geschwiegen haben. Vielleicht manchmal, weil sie einfach die Gegenwart des anderen genossen haben. Und manchmal sicher auch, weil sie Situationen einfach miteinander ausgehalten haben, wenn es einfach schwierig war. Und dann durfte der Mose auch seufzen und klagen und auch sagen, dass er nicht mehr kann, dass er eigentlich auch gar nicht mehr möchte. Das durfte er alles sagen, da war Raum für. Und Gott hat ihn wieder und wieder gestärkt. Also nicht zuletzt, ja, hat Gott ihn immer wieder gestärkt und wertgeschätzt und ihm seine Identität zugesprochen und ihn neu beauftragt, immer und immer wieder. Und ich glaube, dass diese Dinge, ja, diese Begegnungen, diese Herzensbegegnungen, die Basis waren für diese gewaltige Aufgabe und diese gewaltige Verantwortung, die der Mose angenommen hat. Und weißt du was? Das hier alles, ne, was hier steht, das darfst du auch erleben in deinem Leben. Das darfst du auch richtig auskosten. Du musst nicht. Wir sind ja nicht getrieben, Zeiten mit Gott zu verbringen. Aber das ist eine riesige Einladung. Und wir entscheiden selber, ob und wo und wann wir unser Zelt der Begegnung aufschlagen. Und wann wir mal sagen, pass mal auf, ich nehme mich jetzt mal raus aus diesem ganzen Trubel, ja, mein ganzer Alltag. Ich nehme mich jetzt mal da raus und ich gehe jetzt mal in dieses Zelt. Guck mal, könntest du vielleicht mal gucken an der Technik, ob das weitergeht? Irgendwie funktioniert das nicht mehr. Ja, genau. Das dürfen wir selber entscheiden, ob wir das machen und wann wir das machen. Aber eins kann ich euch versprechen. Wenn wir sagen, ich schlage dieses Zelt der Begegnung heute auf, heute möchte ich mein Herz öffnen und Zeit mit Gott verbringen, dann ist Gott schon da. Dann ist Gott schon da und wartet. weil der möchte so gerne Zeit mit dir verbringen, ganz exklusiv, weil er dich wirklich wunderbar findet. Der möchte gerne Zeit mit dir verbringen. Und wir machen jetzt an dieser Stelle mal einen kleinen Exkurs noch zum Zelten. Wir schauen noch in die Bibel. Da steht nämlich auch noch ein paar interessante Sachen, die ich euch nicht vorenthalten möchte zum Zelten. Aber ich habe auch gemerkt, ganz praktisch kann man einiges daraus lernen. Also ich muss ja zugeben, ich bin ein absoluter Nicht-Camper, okay? Ich habe keine Ahnung vom Zelten. Und so habe ich mir also dieses Zelt hier ausgeliehen bei Freunden. Und ich habe gedacht, wenn ich mir schon ein Zelt ausleihe, dann muss ich ja auch mal probieren, das aufzubauen. Und das mache ich auch gleich. Aber ich möchte euch vorher noch ein paar Sachen sagen, die ich irgendwie daraus gelernt habe. Ja? Erstens, dieses Zelt aufbauen ist kein Selbstläufer. Also das baut sich nicht von alleine auf. Das ist nicht automatisch, obwohl das schon echt einfach geht. Aber Zelt aufbauen muss man wollen. Und genauso ist es auch bei der Zeit mit Gott, ja? Das ist doch eine, also ich fand das eine super Parallele, weil ich gemerkt habe, genau, das ist kein Selbstläufer. Es ist nicht automatisch in meinem Tag drin. Ich muss das wollen und ich muss dafür aktiv werden. Ich muss mir dafür auch Zeit einräumen. Und das ist der zweite Aspekt. Zelt aufbauen nimmt etwas Zeit in Anspruch. Auch jetzt gleich. Ich schaffe das in 2 Minuten. Aber Zelt aufbauen, Zeit mit Gott einzuplanen, braucht etwas Zeit. Und dann ist da noch der Aspekt, also will ich das eigentlich wirklich mitschleppen? Also der Mose, der musste ja auch überlegen, ja, wir haben echt genug, ja, guck mal, wie viele Leute wir sind, wie viel Zeugs wir mit durch diese Wüste tragen, das ist jetzt auch nicht gerade schattig, müssen wir jetzt auch noch dieses Zelt mitnehmen? Hätte er nicht machen müssen, hat er aber, weil er das wollte. Er wollte ein Zelt für die Begegnung mit Gott, für sich persönlich und für alle anderen. Wir haben gelesen eben, dass jeder eingeladen war, aus dem Volk in dieses Zelt zu gehen. Und sie haben gesagt, ja, erstens schleppen wir das mit, wir bauen das auf, wir bauen das ab und wir nehmen das mit und wir bauen das auf und wir bauen das ab. Einfach nur für die Begegnung mit Gott. Und während ich jetzt aufbaue, könnt ihr vielleicht einfach überlegen, mal ganz kurz reflektieren, wie ist es für euch im Alltag? Wo merkt ihr, boah, das sind mir echt irgendwie Hindernisse, ja, dass ich so eine Zeit mit Gott verbringe? Wo merke ich, da habe ich so Störgefühle, irgendwie mache ich es dann doch nicht? Und was sind die Punkte, die euch motivieren in eurem Alltag? Wo merkt ihr, boah, da ist Sehnsucht, ja? Denkt einfach mal kurz darüber nach und ich baue mal kurz auf. Die Zelte damals, die sahen natürlich anders aus, ist schon klar. Aber wenn wir in der Bibel uns anschauen, was wird da eigentlich gesagt oder ausgedrückt oder gemeint, wenn in der Bibel vom Zelt die Rede ist, und gerade im Alten Testament ist es ja oft so, das Zelt der Begegnung, einmal das Zelt, was der Mose aufgeschlagen hat, aber auch die Stiftshütte, ja. Wir haben eben gelesen, das Zelt der Begegnung, das stand so außerhalb des Lagers, und die Stiftshütte, ja, so dieser Ort, wo Gottes Heiligkeit auch immer wieder war, auch ein Ort der Begegnung mit Gott, die war ja nachher mitten in dem Lager drin. Also das war die Wohnung Gottes, das Zelt Heiligtum. Und immer ist es so, dass an diesen Orten Gottes Gegenwart war und Gottes Gegenwart auch sichtbar wurde. Das war der Ort, an dem Gott den Menschen ganz nah gekommen ist. Und wenn wir im Alten und Neuen Testament mal gucken, dass das Verb zelten, ne, also ich zelte, dann wird das oft übersetzt mit den Worten wohnen oder sich niederlassen oder lagern. Und das bedeutet, es gibt also ganz konkrete Orte, an denen Gott wohnt. Das ist nicht irgendwie nur so nebulös, das ist sehr konkret. Und deshalb schauen wir uns jetzt mal an, wo Gottes Zeltplätze so sind. Also wo lässt Gott sich denn nieder? Wir schauen uns was aus dem Alten und dem Neuen Testament an und wir beginnen mit Jesaja 57. Und da steht, dass der Hohe und der Erhabene spricht, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligen wohne ich. Und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Wie schön, oder? Gott wohnt da, wo Menschen mutlos geworden sind, wo Menschen das Gefühl haben, ich habe eigentlich keine Kraft mehr. Da hat Gott einen Zeltplatz. Dann Johannes 1. Da sagt der Johannes, er, der das Wort ist, und damit meint er Jesus, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und er wohnte unter uns. Da steht eigentlich das Wort, er zeltete unter uns. Also Jesus schlug sein Zelt unter uns auf. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Jesus zeltete über 30 Jahre auf dieser Erde. Und es geht weiter. Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid? Wow, ihr alle, die an Jesus glauben, ihr seid Zeltplätze Gottes. Gott wohnt in euch. Wow, oder? Und es geht noch weiter, denn die Geschichte hört noch nicht auf, die Geschichte mit den Zelten. In Offenbarung, im letzten Buch der Bibel steht, die heilige Stadt kommt aus dem Himmel von Gott herab, auf die neue Erde. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, also er wird bei ihnen zelten und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Das heißt, das Zelten hört nicht auf, das Zelten geht da erst richtig los. So wie Gott sich das eigentlich von Anfang an gedacht hatte, er und die Menschen. An einem Ort, an dem es kein Leid und kein Geschrei und kein Missglück mehr geben wird. Keine Traurigkeit, gar nichts. Perfekte, heilige, wunderbare Gemeinschaft. Und wenn wir uns ein Zelt anschauen, dann denke ich, können wir so ein paar verschiedene Aspekte irgendwie sehen, die das Zelten mit sich bringt. Und das eine ist der Aspekt der Nähe. Also wenn ich jetzt hier mit jemandem reingehen würde, dann würden wir merken, wir kommen uns nah. Im Zelten ist man einander nah. Und selbst wenn man in einem größeren Zelt ist, ja, bei Stadtfesten oder so, in Zelten rückt man irgendwie näher zusammen, weil es gibt nämlich so eine natürliche Grenze. Im Zelten ist man sich nah. Und ich glaube, dass Gott das auch ausdrücken möchte. Du Mensch, ich möchte dir nah kommen. Richtig nah, ich möchte einfach bei dir sein. Der andere Aspekt ist der Aspekt der Begleitung. Ein Zelt kann man sich unter den Arm packen und egal wohin du ziehst, egal wo du Urlaub machst, egal wo du arbeitest, egal. Das Zelt kannst du mitnehmen. Das Zelt ist da. Und das ist für uns irgendwie so normal, ja, dass wir denken, ja, wenn ich jetzt auf Dienstreise bin oder wenn ich im Urlaub bald bin, ich kann ja immer mit Gott reden und Gott ist ja immer da. Für uns ist es irgendwie ein normaler Gedanke. Das war damals ein absolut revolutionärer Gedanke für die Israeliten. Damals haben die Menschen im alten Vorderen Orient gedacht, ah ja genau, die Gottheiten, die sind, also dieser Gott, der da wohnt, der ist da zuständig und der hat da seine Macht und der ist da und der ist hier und der ist da. Aber die Gottheiten sind nie irgendwo hingezogen. Und Yahweh sagt, passt mal auf, ich war in Ägypten mit euch. Und ich bin in der Wüste mit euch und ich bin im gelobten Land mit euch und ich bin sogar in Babylon in der Gefangenschaft bei euch. Und ich habe an allen diesen Orten Macht und Kraft und ich bin da und meine Herrlichkeit ist da. Ich bin nicht gebunden an einen Ort. Und dadurch, glaube ich, sehen wir auch Gottes Treue. Gott geht mit. Gott zieht mit. Und er macht keine Stippvisite. Er kommt nicht mal kurz zu Besuch. Er wohnt. Er ist gekommen, um zu bleiben. Und dann sehen wir auch an diesen Zelten, besonders im Alten Testament, aber auch im Neuen, dass ein Zelt, die Begegnung mit Gott, von Gottes Heiligkeit erfüllt ist. Wenn Menschen Gott begegnet sind, dann hat das die geprägt, dann hat das die verändert, dann ist es nicht einfach so geblieben wie vorher. Das war keine 0815-Begegnung. Diese heiligen Momente, das sind prägende Lebenszeiten. Ja, und schließlich haben wir eben gelesen, ja, alles erfüllt sich später mal noch, wenn wir im Himmel bei Gott sind. Und diese heilige Stadt, dieses Zelt Gottes bei den Menschen ist. Das erfüllt sich und dieser Gedanke und diese ganzen Aspekte, die ziehen durch. Seine Nähe, dass er da ist, dass er treu ist, dass er bleibt, dass er in seiner Heiligkeit und Herrlichkeit da ist. Vom Anfang bis zum Ende der Bibel. Das war so, das ist jetzt so und das wird auch für immer so bleiben. Und ich habe das eben schon mal gesagt, du und ich, wir sind in unserem Alltag eingeladen, auch immer wieder in so ein Zelt zu gehen, im übertragenen Sinne, vielleicht ja auch im echten Sinne. Aber wir dürfen uns entscheiden, ganz regelmäßig, ganz konstant, diese Nähe Gottes zu suchen. Und wir dürfen diese ganze Palette an Möglichkeiten auskosten, ja, was wir eben gesehen haben. Wir dürfen klagen und wir dürfen fragen. Wir dürfen loben, wir dürfen mit ihm schweigen, wir dürfen uns freuen, alles. Alles ist erlaubt. Weil Gott kommt es darauf an, dass wir ihm begegnen. Wir beenden jetzt mal den Exkurs zum Zelten und kommen noch mal kurz zum Abschluss auf einen Aspekt zu sprechen, der eben in dem Bibeltext ganz am Ende war. Und vielleicht ist es einem von euch aufgefallen oder mehreren. Dieser Vers, der letzte Vers, den ich eben gelesen habe, der endet ja irgendwie sehr unscheinbar und doch gewaltig. Und wir lesen noch mal den Vers 11 zusammen. Und zwar haben wir da eben gesehen, der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht wie einer, der mit seinem Freund redet. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück. Doch ein junger Mann namens Josua, ein Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nie. Also ob er es tatsächlich nie, ne? Aber der wollte da gar nicht weg, der ging da gar nicht raus. Der ist da einfach geblieben. Wir schauen uns zwei Aspekte, zwei Perspektiven an. Ich habe gedacht, als ich das jetzt nochmal gelesen habe, also, der Pfeil ist verrutscht. Der Pfeil soll auf dem Josua sein, ja? Also, dass der Josua der Nachfolger von Mose wurde und dass ihm diese Ehre zuteil wurde, das Volk in das verheißene Land zu führen, das war kein Zufall. Die Basis wurde hier gelegt, in diesen Zeltzeiten, dass er einfach gesagt hat, wenn dieses Zelt steht, dann will ich da sein, weil ich bei Gott sein will. Ich glaube, diese Sehnsucht nach Gottes Gegenwart hat ihn vorbereitet für eine wirklich große, große Aufgabe. Und seine Identität und seine Resilienz wurden in dieser Zeit so gestärkt, dass er nachher bereit war, noch mehr als zum Elfmeterpunkt zu gehen, okay? Sein Fundament im Glauben, sein Vertrauen in Gott, sein Fundament auch an Reife und an Charakter, an Persönlichkeit, die wurden in diesem Zelt gelegt. Das finde ich richtig beeindruckend. Und dann noch die andere Perspektive. Mose, guckt mal, Mose hat offensichtlich schon ziemlich früh angefangen, die nächste Generation in den Blick zu nehmen. Und ich habe gedacht, ich finde das ganz schön mutig. Also es ist ja eine Sache, ob man bei Gott so ehrlich ist, ja, und sich völlig offenbart. Aber wenn da jetzt noch jemand bei ist, dann finde ich das mutig. Aber der Mose hat das zugelassen. Ich gehe mal davon aus, dass der Josua richtig viel mitbekommen hat in diesem Zelt. Und er hatte damit wirklich einen Blick zum einen für die junge Generation, für junge Gläubige. Er wollte den teilhaben lassen, er wollte den fördern. Und er hatte auch einen wirklich weisen Blick in die Zukunft, dass er nämlich sagte, ich werde ja wahrscheinlich nicht ewig leben. Es braucht Leute, die nachher Verantwortung übernehmen. Sehr weise. Und er hat damit den Josua auch mit vorbereitet, ja? Selber für sich Verantwortung im Leben übernehmen zu können, für die Familie, aber auch dann nachher für viele, viele, viele Menschen. Und der Grundstein wurde hier gelegt. Ich möchte jetzt nochmal zusammenfassen, was wir so miteinander überlegt haben. Und ich habe, um das konkret auch zu machen, 3 Fragen mitgebracht. Und ihr könnt jetzt einfach mal gleich überlegen, ob es vielleicht eine Frage gibt davon, die ihr mit in die nächste Woche nehmen möchtet. Und tatsächlich ist es auch für mich eine Aufgabe zu gucken, an welcher Stelle spricht der Heilige Geist mich an? Wo wird vielleicht Sehnsucht geweckt oder wo merke ich, okay, da ist was? Wo möchte Gott irgendwie nächsten Schritt mit dir gehen und mit mir gehen? Wir haben gesehen, dass wie der Mose auch, so dürfen wir auch immer wieder ganz regelmäßig ein Zelt der Begegnung aufschlagen. Wir dürfen in so ein Zelt reingehen mit Gott und seine Heiligkeit und seine Gnade erleben und genießen. Und die Frage dazu lautet, wann und wo schlage ich mein Zelt der Begegnung in dieser Woche auf? Und wie gestalte ich diese Zeit mit Gott? Vielleicht ist es auch mal dran, was Neues auszuprobieren. Ich muss ja sagen, meistens sitze ich im Wohnzimmersessel, wenn ich irgendwie so die Bibel lese. Aber vielleicht ist es ja mal was ganz anderes. Vielleicht will ja auch diese Woche tatsächlich mal jemand ein Zelt in den Garten stellen und mal fühlen, wie das ist, irgendwie nahe zu sein. Ja? Lasst uns mal kreativ werden, vielleicht fällt uns was Neues ein. Wann und wo schlagen wir unser Zelt der Begegnung auf? Dann haben wir gesehen, Gott kommt nicht nur zu Besuch, er kommt nicht mal kurz vorbei, sondern wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann wohnt Christus in dir, der Heilige Geist wohnt in dir und er bleibt. Er bleibt, wenn es auch diese Woche vielleicht schwierig wird und richtig ungemütlich wird und er möchte so gerne hören, was du auf dem Herzen hast. Er möchte dich so gerne prägen und weiterbringen, dass du dich entwickelst und seinem Willen entsprechend lebst. Und die Frage ist, wie kann ich in der Gottesfreundschaft wachsen? Ja, wie kann ich in dieser Beziehung wachsen, um wirklich krisenfest und mutig durchs Leben zu gehen? Und am Ende haben wir noch gesehen, unabhängig jetzt mal vom Alter oder von der Rolle in der Gemeinde, von der Aufgabe in der Gemeinde, die ich habe oder auch nicht habe, wir können junge Gläubige in den Blick nehmen und sie teilhaben lassen und fördern. Und die Frage ist, welche Person legt Gott mir vielleicht aufs Herz, um sie oder um ihn zu ermutigen, zu begleiten, einzubeziehen und freizusetzen? Wisst ihr, ich habe gestern ein YouTube-Video angeschaut, bevor ich das erste Mal das Ding hier aufgebaut habe, weil ich gedacht habe, okay, nachher versemmel ich das total und dann verhakt sich alles. Und ich habe mir ein Video angeschaut. Und so dürfen wir das auch machen. Wir dürfen doch voneinander lernen. Wir dürfen doch einander fragen, hey, wie machst denn du das eigentlich, wenn du dich da mit der Bibel hinsetzt? Also wo fängst du denn da an? Wo hörst du denn da auf? Wie geht das denn? Was mache ich denn dann? Es gibt so gute Hilfsmittel. Könnte man jetzt auch nochmal eine extra Predigt drüber machen. Lasst uns doch einander fragen, voneinander lernen, da was Neues ausprobieren. Wir dürfen einander teilhaben lassen. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen im Heiligen Haus, dass ihr wirklich krisenfest und mutig in dieser Zeit seid. Ich glaube, unsere Welt, unser Land braucht Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, die bereit sind, zum Elfmeterpunkt zu gehen, die bereit sind, am Mittelkreis eine Gebetsgemeinschaft zu machen. Wir dürfen mutig sein, wir dürfen nicht einfach nur krisenfest werden, um selber irgendwie zu überleben, sondern es geht doch darum, dass wir Repräsentanten Gottes in dieser Welt sind, dass wir ihn groß machen, dass wir ihn ehren, auf ihn hinweisen. Und dazu braucht es ein gutes Fundament. Und das wünsche ich euch von Herzen, dass ihr euch auch in diesem Punkt nochmal weiterentwickelt und da einfach diese Zeltzeiten mit Gott total genießt in dieser Woche und weit darüber hinaus. Gott segne euch.